Endlich volljährig. In unserer 18. Folge sprechen Robert Siebe und ich über eine der häufigsten Herausforderungen für Managed Service Provider. Die Umstellung der Kunden von reaktiven IT-Dienstleistungen hin zu strukturierten Managed Services. Und die dabei oft unbequeme Erkenntnis, dass es für Bestandskunden teurer werden wird. Im Fokus steht die Frage, wie wir als MSPs unsere Kunden gut auf die neue Zusammenarbeit vorbereiten und wie ein schrittweises Vorgehen hierbei Vertrauen schaffen kann. Außerdem geht es um Argumentationslinien aus Kundensicht, typische Einwände, unsere interne Vorbereitung und die ehrliche Frage, können wir das, was wir versprechen, auch wirklich liefern? Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und gebt ihm eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns sehr bei der weiteren Umsetzung. Jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hi Robert, wunderschönen guten Mittag und vielen Dank, dass wir zum Jahresende noch einmal miteinander schwatzen dürfen.
Ja, das ist wunderbar, so kurz vor Weihnachten nochmal mit netten und lieben Menschen zu reden. Das ist immer sehr schön. Von daher willkommen.
Sogar eine besondere Anzahl an Folgen, wenn wir denn diese hier geschafft haben. Du hast das beim letzten Mal schon angedeutet. Wir sind volljährig mit der heute. Es ist die 18. Aufnahme von uns beiden. Mal schauen, wie besonders sie werden wird. Ja. Wir haben uns ein eher operatives Thema. Mal schauen. Ich sag einfach, wir haben uns ein eher operatives Thema ausgesucht für heute. Und Robert hat mir erlaubt, dass ich kurze einführende Worte ins Thema äußern darf. Denn es geht um eine Situation, die ich aus meiner Arbeit regelmäßig im Dialog mit MSPs habe, die ich jetzt zum Start mal kurz ausführe. Also stellt euch vor, oder vielleicht seid ihr auch in der Situation, dass ihr entweder ihr euer Managed Service Portfolio jetzt mal einmal neu aufbaut oder erweitert und überarbeitet. Und das passt dann auch alles und ihr habt wunderschöne Preise da dran stehen. Und dann kommen die ersten erstmal intern ein, zwei Elchtests, denn ihr schaut mal auf 3, 4 Kunden, was zahlt der denn heute? Und dann kalkuliert ihr den mit euren neuen Bundles, der Managed Server 179 € und das noch da und das noch da. Und dann stellt ihr fest, naja, wenn wir dem das jetzt sagen, dann wird er zukünftig mehr als das Doppelte zahlen.
Nein.
Ist das wirklich so? Und was machen wir denn jetzt? Erstmal, Robert, hast du schon mal irgendwo etwas in dieser Art vernommen? Kannst du das nachvollziehen, diese Situation?
Ja, diese Situation ist mir durchaus aus unterschiedlichen Kontexten bekannt. Wobei ich persönlich auch schon den Fall dabei hatte, dass es günstiger wurde für Menschen.
Wow. Da bin ich ja jetzt total neu. Wie kam es dazu? Das muss ich mitnehmen. Das kann ich denn all den anderen, die diese andere Situation haben, erklären.
Ich weiß nicht, ob das übertragbar ist, weil letztlich, was ja dahinter passiert ist, dass wir das, was wir bisher geleistet haben, nehmen und einmal in unterschiedliche Leistungspakete zerlegen. Zusätzlich schauen wir, was machen wir denn überhaupt für den Kunden? Und da ergibt sich unter Umständen manchmal doch das eine oder andere, was bisher überhaupt nicht in der Abrechnung drin war. Und in dem Fall war es halt so, da hat sich ganz viel ergeben, was es gar nicht mehr an IT gibt, wofür aber noch Geld gezahlt wurde. Und das dann hinten rausfällt, logischerweise, weil wir eine wesentlich detailliertere Abrechnung haben als bisher. Und dann kann das schon mal passieren.
Okay. Also, das nimmt bestimmt jeder mit und schaut mal hin, ob er in so einer Situation ist. vielleicht dürfen wir sagen, der häufigere, also mindestens in meiner Praxis, der häufigere Fall ist, ich habe jetzt den Managed Server mit wie vielen Unterservices auch immer gebundelt. Ich habe auch was für einen Client gemacht und die Firewall und was man da so alles tut fürs Netzwerk. Und die Addition dessen, was ich jetzt gerade in so einer Bundle-Situation, ne, das ist ja weniger bei à la carte und der Kunde sucht sich jetzt aus dem Servicekatalog von 37 Services drei aus, sondern die Situation ist eher noch da, wir sind in dem KMU-Mittelstandsbereich, wir sind der ja umfassende IT-Dienstleister unseres Kunden. Das heißt, der sieht uns auch als diejenigen, die hier alles im Griff haben mit IT. Und dann kommen halt diese Bundles zum Tragen. Mhm. Und wenn man mal sagt, dass das ist häufiger schon so, dann ist ja die Frage, was kann man denn tun, um auch mit den Kunden einen möglichst guten Übergang hinzubekommen. Wenn man jetzt mal nicht seine Bundles wieder aufschnürt und sagt, Hokus Pokus, das war nur so eine Idee, Jürgen. Ach, lassen wir das mit diesen Bundles, das ist, hast recht, ist Quatsch. Wir machen weiter wie bisher. Also wenn wir das mal nicht machen, wie könnte man denn dann so eine Überführung angehen?
Die grundlegende Frage, die ich mir stellen würde, ist, warum wird's denn teurer? Mhm. Was ist der Grund dahinter? Und das ist auch der erste Schritt. Ich selber muss es ja erstmal verstehen, weil dann kann ich es Menschen auch erläutern, beziehungsweise kann, und das sollte noch ein Zwischenschritt sein, bewerten, ob das alles auch so stimmt, wie ich mir das ausgedacht und kalkuliert habe. Also, spiele ich die Frage mal an dich als Anbieter zurück. Ja, warum wird's denn jetzt so teuer? Herr Kaiser, warum?
Wir müssen diese Rollen im Laufe der vor uns liegenden Minuten auch irgendwann nochmal switchen. Aber okay, ja, ja. Jetzt machen wir es so, wie du gerade gesagt hast. Es wird deswegen teurer, weil, aus zwei Gründen, glaube ich, weil die bisherige Form der Betreuung den Bedarf, den der Kunde tatsächlich hat, nicht gedeckt hat. Also der Kunde hat gemeint, ich glaube, das ist im Regelfall so, da ist doch alles total spitze mit seiner IT-Infrastruktur, seinem Netzwerk etc. Ne? Aus Kundensicht gehen da nicht jeden Tag Alarme hoch oder er hat 37 Patches nicht installiert und hat deswegen Einfallstore. Das sind alles Dinge, aus Kundensicht ist das alles fein, sozusagen, ne? Das können alle arbeiten hier, alle 23 Leute, ist alles fein für mich. Und die Dienstleistersicht ist aber, nee, der Bedarf, den dieser Kunde hat, um eine angemessene, funktionale und sichere Infrastruktur zu haben, der ist nicht gegeben. Und ich glaube, ne, warum spricht man dann mit dem Kunden, ist, um vielleicht auch eben diese Lücke, die da allein in der Wahrnehmung klafft, erstmal aufzuarbeiten. Und vielleicht auch somit das, was man bisher gemacht hat. Ich glaube, das ist auch für die MSPs eine Herausforderung. Wenn der Kunde jetzt meint, ist doch alles prima, wie es ist, dann muss ich ja auch drüber sprechen mit dem Kunden. Das war in dem Modus, den wir bisher hatten, okay. Aber unser Vorschlag ist ganz klar, den Modus zu ändern. Na, also vielleicht spüren manche ja auch, da mache ich mich selbst schlecht, sozusagen, ne? Ich muss schlecht über das reden, was ich bisher gemacht habe. Aber ich glaube, ich muss drüber sprechen, hat der Kunde Anforderungen in unterschiedlichen Dimensionen, können wir noch hingucken, die einfach mit dieser reaktiven Betreuung nicht gut gelöst sind. Und ja, das ist auch, ich habe was dazu beigetragen als Dienstleister, wenn das so ist. Aber da kommt man nicht drum rum.
Ja, nee, die Situation ist ja durchaus ein wenig schwierig.
Ja.
Da trifft man auf einen zufriedenen Kunden und sagt ihm, naja, pass mal auf. Also im schlimmsten Fall sagt man, pass mal auf, du, wir haben ja ganz viele Sachen im Hintergrund gemacht, die haben wir dir nie in Rechnung gestellt und jetzt wollen wir sie dir in Rechnung stellen. Oder ich sage, naja, da gibt's ganz viele Dinge, die wir machen müssten, haben wir noch nie gemacht, haben wir bisher Glück gehabt.
Ja. Was vermutlich nah an der Realität ist.
Ja, so. Wobei die letztere Variante noch die günstigere wäre.
Ja, absolut.
Aber
ich glaube, wenn, also vielleicht so ein Gedanke, die Diskussion über die Angemessenheit des bisherigen Betriebsmodus, die darf ich schon führen, nicht im gleichen Moment, wo ich was Neues verkaufen möchte. Mal so als Gedanke. Ne? Also denn sonst, da wird das nämlich vermixt.
Ja, die Erfahrung habe ich jetzt auch machen dürfen.
Also, ne, weil der Kunde denkt, der nimmt nur eins mit, teurer, der will mich hier irgendwo hintreiben, weiß gar nicht. Ne? Also, wenn das zusammenkommt, dann geht der Fokus des Kunden auf dieses teurer. Wenn ich aber grundsätzlich weiß, ich werde an meinem Portfolio arbeiten, ich werde, was weiß ich nicht, neue Bundles schnüren etc. Und ich habe Kunden, die heute nicht angemessen Dienste in Anspruch nehmen, dann darf ich die Aufklärungsarbeit, darf ich sowieso, wenn ich dem Kunden helfen möchte, egal ob ich mein Portfolio überarbeite oder nicht, diese Aufklärungsarbeit und die Vermittlung, lieber Kunde, ich möchte als dein Dienstleister dir sagen, du hast hier eine Variante gewählt. Du hast eine Variante gewählt, im Übrigen nicht ich als Dienstleister, sondern du Kunde hast eine, Robert, du Kunde hast eine Variante gewählt, die in aller Offenheit das, was du als Anforderung hast, nicht abdeckt. Meine Empfehlung ist, dass wir daran mal arbeiten und da genauer hinsehen. Was sagt denn der Kunde Robert dann?
Es ist doch bisher, ist doch noch nie was passiert. Wir können das so lassen, wie es ist.
Der Kunde Robert möchte also der Empfehlung, die der Experte sagt.
Naja, also, das ist ja... Ich den was können wir nicht?
Den ganzen Dialog, ich wollte deinen Dialog, der jetzt folgen würde, nachstellen. Ich wollte nur drauf, also die Grundidee, die eine, die ich mitgeben wollte, ist, trennt das Gespräch über Bedarf und Situation von, wir haben ja was Neues, das kostet jetzt so viel.
Das sollte natürlich nicht der Aufhänger sein, über das Liefermodell zu reden.
Wir machen das alte noch 6 Monate. Na, da kommen wir gleich vielleicht noch vorbei, wie man, was so letztlich auch Möglichkeiten in der Migration sind. Aber wenn ihr der Meinung seid, der Kunde wird heute nicht gemessen, was er an Anfang hat, dann sagt ihm das und geht mit ihm gemeinsam auf eine Reise. Was wollen wir denn in den nächsten 1-2 Jahren machen? Ja? Was könnte eine Prio jetzt haben? Was könnte in 26 eine Prio haben? Und dann geht ihr diesen Weg. Vielleicht auch gemeinsam.
Naja, auf der anderen Seite steht ja der Wunsch des MSPs, das Geschäftsmodell zu wandeln und einen wie auch immer gearteten Prozentsatz der Einnahmen über vertraglich gesicherte Leistungen zu generieren.
Absolut.
So, und das kollidiert ja dann an der Stelle ein wenig, wenn ich jetzt sage, hey, lieber Kunde, wir gucken mal, was wir 26, 27 hinbekommen. Ich will da ja eigentlich schneller sein. Und für mich ist das ja alles klar, für den Kunden wird alles besser. Ja klar, mehr Leistung kostet auch mehr Geld, muss er jetzt zahlen. So. Und an der Reaktion des Kunden Olaf Kaiser merkt ihr jetzt gerade, dass diese Argumentation wohl nicht so hilfreich ist.
Also mit dem, dass man was schrittweise angeht, ist ja die, was ist denn jetzt das Wichtigste? Keine Ahnung, kein Server ohne Backup oder wie auch immer. Na, also ich glaube also das, was du kollidieren genannt hast, ne, ein wirklich eine schrittweise Vorgehensweise, wo man sagt, das sind jetzt hier mal Ad-hoc-Maßnahmen, die müssen da jetzt einfach rein, sonst, wenn was passieren würde, hast du ein echtes Problem damit. Und es gibt halt noch Themen drüber hinaus. Und dass es ein bisschen schrittweise geht, ja, das führt nicht zu einem sofortigen Anstieg um 3.700 Euro mit diesem Kunden im Monat, sondern das wird sich im Zweifel verteilen. Aber gerade wenn der Kunde für pauschalierte Services noch gar nicht wirklich was zahlt, dann ist dieses schrittweise und dass der Kunde
in dem Modus überhaupt transferiert wird. Ich kriege eine Leistung, da sagen die mir keine Stunden mehr und 37 Tickets und da waren so und so viele Stunden drin, sondern ich habe ja den Management-Service gebucht und der wird halt monatlich abgerechnet. Punkt. Ich habe von ein, zwei auch erfolgreichen MSPs auch gehört, dass überhaupt dieser Shift im Miteinander positiv ist, um dann, ne, wenn jemand erstmal in dem Modus ist und weiß, dass das gut ist, und dass das auch alles funktioniert, dann weitere draufzusatteln, habe ich an unterschiedlichen Stellen wahrgenommen, ist der einfachere Weg. Und jetzt nicht nur aus rein finanziellen Erwägungen, dass der Kunde nicht sofort so viel zahlen muss, sondern dass der Kunde Vertrauen in diese neue Form der Zusammenarbeit gewinnt, dass er den Modus kennt, dass er immer diese Service-Rechnung bekommt. Jemand sagte mir auch, ich bringe den Kunden erst, ich schiebe alle Server in die Cloud, also egal jetzt mal wohin, einfach Lift and Shift, weil dann muss der jetzt monatlich zahlen und dann komme ich mit meinen Managed Services, weil wenn der Kunde in diesem monatlichen Zahlmodus, also ne, es ist eine Facette, den Kunden in diesen Modus zu bekommen, glaube ich, das ist ein Wert, und den müssen wir nicht gleich zu groß machen, auch wenn das mit dem Primärinteresse des Dienstleisters ein klein wenig kollidiert. Mhm. In dieser Überzeugungsdiskussion, also nehmen wir mal an, der geht das jetzt mit und ist weiter offen und hört zu, naja, was wollte er denn jetzt von mir sozusagen, ne, was wird denn besser für mich? Das ist ja erstmal eine Kundenerwartung vermutlich, oder? Ja, ich habe jetzt verstanden, es wird auch ein bisschen teurer, aber es wird ja bestimmt auch besser dann für mich, ne, notwendigerweise. Wie kommen wir denn in guten Dialog in diesem, was wird denn besser für dich, lieber Kunde?
Ich denke gerade auf einem Punkt herum, schon die ganze Zeit jetzt, und unter Umständen ist das jetzt auch die richtige Stelle dafür. Inwieweit ist sich der Kunde bis dato klar, welche Leistungen das Systemhaus, ist ja noch kein MSP, ist ja wurscht, also der IT-Dienstleister, ja, für genau, ihn tatsächlich abbringt? Inwieweit herrscht da bis dato Klarheit?
Die herrscht gar nicht.
So.
Oder wenig, sorry. Aber die wird eher nicht so hoch sein.
So, ja. Und genau in dem Punkt denke ich rum, weil was jetzt ja passiert ist, dass unterschiedliche Erwartungshaltungen aufeinandertreffen. Für mich als Anbieter ist hoffentlich und wahrscheinlich klar, ich weiß, was ich bei dem Kunden mache. Mhm. Auf Seiten des Kunden herrscht auch unter Umständen die Situation, ach, das dachte ich, das macht ihr alles. Davon gehe ich aus. Das gehört doch dazu. Mhm. Dementsprechend besteht da irgendwie die Gefahr, dass es knallt. Also jetzt nicht mit Krabum, sondern dass man da durchaus erstmal einen gewissen Dissens und vielleicht auch einen gewissen, je nachdem, Vertrauensverlust an der Stelle in Kauf nimmt.
Ja, das war so, das ist vollkommen richtig, glaube ich. An dieser ersten Stelle, die ich hatte, in der Sichtbarmachung, was läuft denn heute hier gerade, was läuft auch nicht im Zweifel, unabhängig davon, hey, ich habe hier was Tolles Neues, ne, das möchte ich dir jetzt gerne mal verkaufen. Sondern dieser Schritt, vielleicht auch gerade, was du sagst, dass auch der Kunde im Verständnis dessen, was tun die, wann tun die was für mich, nur wenn ich anrufe, oder kümmern die sich nicht jeden Tag um meine Anlagen oder wie auch immer. Dieses Verständnis, dass der Kunde weiß, was kriegt er heute und was kriegt er nicht? Was hat das für Konsequenzen, der Zustand, wie er heute ist? Ne? Dieses Gespräch darf man grundsätzlich führen. Und je früher, desto besser. Und selbst wenn ich ein halbes Jahr später erst komme und sage, so, jetzt habe ich hier alles geklärt, ne? Wie mein Portfolio strukturiert ist, die Preise stehen und was weiß ich nicht, die Plattformen stehen. Jetzt habe ich hier ein tolles Angebot für dich. Aber egal, ob das noch 3 oder 6 Monate dauert, aber ich glaube, für auch den Risikofall, dass dann doch mal was beim Kunden passiert. Es ist immer extrem hilfreich, oder? Wenn definitiv. Der Kunde tatsächlich weiß, was er gerade bezieht und was er nicht bezieht im Umkehrschluss. Immer.
Da rennst du ja bei mir offene Bahnhofstüren ein.
Offene Schornsteine. Weihnachten. Rutschig runter.
Das will ich sehen.
Ja, ich habe zugenommen. Okay, aber ist ja ein Podcast. Fällt nicht so auf. Nein.
Also das ist, glaube ich, aus meiner Sicht mit die größte Hürde.
Ja.
Dass im Vorfeld diese Klarheit herrscht. Dann, wie du gesagt hast, dass man miteinander bestimmt, natürlich im Hinterkopf die neue Angebotsstruktur miteinander bestimmt, welches Level möchte man haben. Und dann durchaus versuchen kann, und die Formulierung habe ich bewusst gewählt, versuchen kann, eine Vorteilsargumentation aus Kundensicht zu führen.
Absolut.
Warum ist es sinnvoll, Backups zu haben? Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, liebe Zuhörenden, ob der häufig zitierte Satz "kein Backup, kein Mitleid", ob der einen Kunden so wahnsinnig im Herzen öffnet für euch, dass wenn der Kunde das wahrnimmt, dann denkt er sich, oh, die von IT Müller, die mit diesem "kein Backup, kein Mitleid", die finde ich ja spitze. Da gehe ich jetzt mal hin und zieh mir ein bisschen Backup, shop mir mal ein bisschen Backup.
Ich glaube, das ist eher ein Spruch unter Technikern.
Ja, aber manchmal steht er auch noch, sieht man den auf LinkedIn oder wo auch immer, wo ja Gerüchten zufolge auch ein paar Kunden unterwegs sein sollen.
Es ist ein sehr schöner Satz. Aber nein, es ist natürlich nicht, es ist an der Stelle natürlich nicht hilfreich, insbesondere, weil ich glaube, dass wenn der Fall eintritt, kaum ein Dienstleister da tatsächlich nichts tun wird und sagt,
hast du auf meinem Notebook, hast du einen Aufkleber gesehen, Kollege? Kein Mitleid steht da, ne?
Nein.
Okay, also aus Kundensicht, du hast ja was sehr, sehr Gutes gesagt, diese Umstellung, ne? Wenn wir jetzt in dem Zukunftsgespräch sind mit dem Kunden und auch unser Portfolio, ne, konfiguriert haben, aufgestellt haben, dann ist es ja gut. Wir gewinnen den Kunden auch mit einer positiven Sicht auf dieses neue Jahr, was dann vielleicht 1.500 Euro mehr kostet. Und als ich so ein klein wenig streberhaft vor unserem Gespräch überlegt habe, was könnte das jetzt eigentlich sein, als alter Programmierer brauche ich immer Ordnung. Ne? Ich brauche so Ordnungssysteme, das hilft mir total. Und ich bin so auf vier Bereiche gekommen, egal was man in die vier Bereiche dann in der Diskussion reintut, aber vier Bereiche, die aus Kunden einen Vorteil darstellen können, ne, wenn man mehr dieser Services nutzt. Ich schmeiß dir mal die vier Bereiche rüber und dann lotst du uns wo auch immer hin, okay? Bereich 1. Je näher wir darstellen können, dass das Geschäft des Kunden eine Wertschöpfung erfährt, desto besser. Also Business-Wertschöpfung. Ne? Feld 2, die Menschen, die bei der Kundenfirma arbeiten, arbeiten mit ihren Werkzeugen vielleicht glücklicher und zufriedener. Bereich 3. Das Cyberthema ist, ich glaube, es gibt immer diesen Allianz-Report, ne? Was ist das größte Unternehmensrisiko, dass die Alpen verrutschen oder, keine Ahnung, eine Drohne kommt. Ein Cybervorfall wird von Unternehmerinnen und Unternehmern als größtes Risiko benannt, unternehmerisch. Also es ist ein Teil Risikominimierung. Und der vierte Punkt, wo man hingucken kann aus Kundensicht, ist mal davon ausgehend, wir sind in diesem KMU-Segment, man spricht mit einem Geschäftsführer, Inhaber, wie auch immer, hat auch was mit Compliance-Haftung etc. zu tun. Also mit ihm, mit dem Menschen, mit dem ich spreche, jetzt mal auch an der Stelle, für was ist er da verantwortlich und kommt er dem Rechtschaffen nach? Also Business-Wertschöpfung, die Menschen sind zufriedener und gehen nicht woanders hin. Ich reduziere Risiken und erfülle die Compliance-Anforderungen, die ich mit meinem Unternehmen da habe. Das wären mal so die vier Felder, finde ich, wo man aus Kundensicht hingucken kann. Vielleicht habe ich auch was vergessen oder eins davon ist überflüssig. Wie ist denn dein Blick auf die vier Felder?
Hast du die Reihenfolge bewusst gewählt?
Ja.
Kriterium? Ohne das, was in der Theorie am meisten schlägt und hinten das, wofür sich keiner interessiert.
Wenn ich dich noch nicht über die Ziellinie geschubst habe, einen habe ich noch. Du haftest selbst, Kollege. Ne? Sozusagen. Ja, also es ist eine bewusste Reihenfolge, in der Tat.
Ich würde die Reihenfolge nämlich andersrum wählen. Aus dem einfachen Grunde, weil für die letzten beiden, also Risikominimierung und Erfüllung von Compliance beziehungsweise Haftungsrisiken, dafür findet man, glaube ich, an ganz vielen Stellen, gerade wenn wir so in das Infrastructure as a Service Geschäft gehen, finden wir ganz viele Dinge, die das unterstützen. Allerdings lässt sich damit selten ein Hund hinterm Ofen hervorlocken.
Und du sagst, wenn du umdrehst, du würdest damit trotzdem starten?
Nee, ich habe jetzt der Einfachheit nach gesortiert. Also mir ging es jetzt darum, aus Sicht als Dienstleister, okay. für die zwei Dinger würde ich relativ viele Sachen finden.
Da finde ich gute Gründe und die sind auch so. Und ne, da hilft man dem auch, dass er das nochmal besser versteht. Ganz ernsthaft und seriös hilft man ne, dem Kunden diese Themen, die er da nun mal hat.
Ein sinnvolles Backup ist nun mal die letzte Verteidigungslinie bei einem Cyberangriff. Ja. Punkt.
Ja.
Ist jetzt aber nicht toll. Als Argument. Selten. Aber ist halt da.
Ja.
Und mit dem Geschäft des Kunden mit Wertschöpfung anreichern oder bessere Wertschöpfung zu erzeugen, wäre sicherlich das Allerbeste. Allerdings sehe ich da, aber das kann daran liegen, dass ich vielleicht da ein bisschen schwarz sehe, sehe ich da nicht so viele valide Argumente, wenn es darum geht, aus einem bestehenden Verhältnis plötzlich ein Managed-Service-Verhältnis zu machen.
Das ist also im Sinne Einfachheit umgedreht. Also ja, das ist der schwerste vermutlich, weil der was mit dem Geschäft des Kunden zu tun hat und die Business-Wertschöpfung beim Reisebüro anders ist als beim E-Commerce-Anbieter mit einem großen Lager oder, ne? Das ist nicht so einfach zu verallgemeinern. Selbst alle drei anderen, auch die Mitarbeiter können überall sicher arbeiten und was weiß ich, ne? Also alle drei anderen kann man relativ generisch, also man sollte sie nicht nur generisch machen, sondern auch ein bisschen auf den Kunden schauen, aber die haben
sehr konkret.
Ne? Generische Anteile, wenn ich das Business. Ja, bitte, Robert.
Ich sehe es vor allem aus der Art der Services. Hallo Hunde. Und wenn ich halt einen digitalen Arbeitsplatz liefere, den liefere ich heute auch irgendwie schon. Und da ist auch schon in einem 365 dabei. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch dazu bekomme, ist eine vorausschauende Wartung. Okay. Es wird automatisch auf Performance-Probleme reagiert. Und ich habe, aber es wird halt teurer dadurch, eine Flatrate für Supportfälle. Da fällt es mir jetzt schwer, den tatsächlichen wertschöpfenden Vorteil zu finden. Kommen wir weiter hoch, ich komme wahrscheinlich immer wieder an denselben Punkt zurück, kommen wir weiter hoch, beziehungsweise mehr in Richtung der Geschäftsprozesse an sich, umso einfacher wird es in dem Moment. Da wirklich zu argumentieren, die und die und die wertschöpfenden Vorteile ergeben sich daraus.
Das war auch der Punkt, um den es mir an der Stelle ging. Und das kann ja was zu tun haben mit, ich binde noch ein, zwei Lieferanten digital an und stelle da irgendeinen Server hin, der dann gut betrieben ist. Ich mache einen Single Sign-On statt, ich habe drei SaaS-Lösungen und hier noch was und da noch was und guck mal, wie man das mit einem guten Tool besser machen kann, dass die Leute schneller, also
das ist, wenn ich mein Geschäft ausbaue. Das ist jetzt nicht der Use Case, von dem ich am Anfang ausgegangen bin. Das war ein bestehendes Geschäft in ein MSP-Geschäft wandeln wollen.
Also die Brücke dahin, ja, das ist richtig. Die Brücke dahin könnte sein, dass deine Kernanwendung, deine Kernprozesse, die haben auch was mit deiner Wertschöpfung zu tun. Das kann man jetzt unter Risiko nehmen, ne?
Ja.
Oder unter Business-Wertschöpfung, wenn die tatsächlich sicher zur Verfügung stellen. Worum geht's, dass ich mein Branchen-ERP für oder meine TUI-App oder was auch immer ich da gerade habe, dass ich das jederzeit gut benutzen kann. Das hat einen wertschöpfenden Charakter, dass ich da einfach rankomme. Ja, okay. Also das ist so die Brücke, das schafft keine neue Wertschöpfung sozusagen, aber es erhöht die Geschwindigkeit und Verfügbarkeit der bestehenden Wertschöpfungselemente. Und noch ein drüber wäre, ich schaue mit dem Kunden hin, das, was du gerade meintest, gibt es noch Dinge, die wir im Ist nicht angeboten, nicht abgelöst, wo wir noch nicht, keine Ahnung, in Teams was automatisiert haben, eine kleine App gebaut haben, damit ihr besser, was weiß ich nicht. Also das ist noch, Business-Wertschöpfung hat so die beiden Elemente. Der erste wäre, deine wichtigen Anwendungen sind maximal gut zur Verfügung gestellt. Das sind sie heute vielleicht nicht. Und das zweite ist, man kreiert gegebenenfalls auch neue Dinge.
Über den letzten brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Der erste, ja, der ist bei mir wahrscheinlich eher in der Schublade Risikominimierung.
Ja, genau.
Allerdings kann ich den, und dafür danke, kann ich den natürlich transformieren, dass ich sage, hey Kunde, du brauchst jetzt nicht mehr anrufen, wenn es langsam ist, wir wissen es schon. Weil wir die Kisten jetzt endlich überwachen.
Genau. Wir verhindern, dass es langsam wird. Das wäre ja auch eine Idee, weil wir es dann mit diesen Services eben schon Risikoindikatoren sehen und vielleicht irgendwie was nachschieben oder was verändern oder uns das ansehen, ne, bevor du uns einen Problemzustand meldest. Im Arbeiten mit deiner bisherigen Anwendung, da ändert sich nichts. Aber die wird stabiler und performanter zur Verfügung stehen.
Das heißt, ich nehme jetzt aus dem für mich mit, dass wenn ich da Vorteile im Bereich Haftungsreduktion bzw. Risikominimierung, Compliance habe, dass ich da nochmal dahinter gucke, so ähnlich wie beim Kalendertürchen vom Adventskalender, dahinter schaue, ob ich das nicht noch irgendwie in Richtung, ja, mit Wertschöpfung, merkst du gerade, tue ich mich schon wieder schwer, aber ich mit in Richtung wertschöpfende Vorteile wandeln kann.
Ja.
Ja.
Oder anreichern, genau. Also wandeln, ne, ja, ergänzen. Das, was ohnehin schon ja auch richtigerweise an guten, ja, Argumenten bei Risikominimierung, Compliance ist, ne? Mitarbeiterzufriedenheit kann man, glaube ich, auch gut nachvollziehbar machen, ne? Das wer mag, es gibt so viele Statistiken, wie unzufrieden die Leute alle sind. Das heile ich natürlich nicht mit einem tollen IT-Client, sondern eher an anderer Stelle. Aber es schadet nicht, dass die Leute mit guten Werkzeugen arbeiten und dann nicht überfordert sind mit Dingen, die passieren. Dann gehen wir mal davon aus, wir haben uns da, also wir jetzt intern als Dienstleister haben uns diese Argumentationsketten und was kann da passieren, was könnte der Kunde, wir haben uns jetzt gut aufgestellt und fühlen uns mutig und präpariert, um in einen Kundendialog zu gehen. Ja? Vielleicht können wir in das Feld noch einmal rein, nämlich, wo fange ich denn jetzt an? Wo höre ich auf? Ich habe jetzt, keine Ahnung, 350 kaufende Kunden. Von denen kommen 220 für diese Umstellung in Frage. Was mache ich denn jetzt?
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen.
Okay.
Nur ganz kurz, weil jetzt haben wir uns über, jetzt haben wir Argumente ein bisschen geguckt, angeguckt, in welchen vier Kategorien schauen wir. Was ich dann aber, wahrscheinlich ist das so logisch, dass du es nicht erwähnt hast, was ich jetzt noch machen würde, ist, ich würde mir zu jedem dieser Punkte, würde ich mir jetzt nochmal die Einwandbehandlung anschauen wollen.
Sorry, das habe ich eben ganz kurz nur angedeutet, das meinte ich mit präparieren, rein intern. Oh. Das, okay. Das habe ich aber nicht gesagt, aber das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist gut, dass du es gesagt hast, danke. In der Tat, in allen vier Feldern oder wenn ihr noch ein fünftes habt, weil ihr noch eine Software mit dabei habt oder so, ne, um die es auch häufig geht in einer bestimmten Zielgruppe, überlegt euch die Positivargumentation und genau, was Robert gerade gesagt hat. Spielt es auch mal durch. Könnt ihr auch intern machen. Ihr habt so viele Menschen, die den Kunden gut kennen und das, was wir zwei eben so laienhaft probiert haben, setzt doch da einen auf den Stuhl und sagt, das ist der Kunde und schaut mal, was der an Einwänden alles bringt und wie es euch damit geht. Also absolut, das gehört noch zum Vorbereitungsteil.
Ja, also ganz wichtig, weil der Punkt, den ich auch vorhin schon hatte, Herr Kaiser, bisher hat auch alles funktioniert. Das können wir gerne so weitermachen. Der kommt bestimmt.
Ja.
Gut. Definitiv. Jetzt gehen wir zu den 350 Kunden zurück. Naja, manchmal bin ich ja etwas feige. Und wahrscheinlich würde ich das Ganze im ersten Schritt erstmal mit 2, 3, 4 nicht ganz so wichtigen Kunden ausprobieren wollen. Um Erfahrung zu sammeln, wie das da draußen ankommt. Aber natürlich jetzt nicht hier X-Kunden oder Y-Kunden, sondern sollten schon vielleicht so C- oder D-Kunden sein, je nachdem, wie man das einteilt, damit es auch ernsthaft ist. Aber da würde ich persönlich erstmal Erfahrungen sammeln wollen, ehe ich zu meinen A-Kunden gehe.
Definitiv. Also wenn jetzt, absolut, wenn 2, 3 Menschen verantwortlich sind für diese Umstellung bei euch, dann darf sich jede und jeder mal 3 bis 5 raussuchen, diese Gespräche führen und dann kommt er zusammen und tauscht euch mal alle drüber aus. Ja. Wie ist es denn gelaufen? Hat er noch irgendwelche Einwände gehabt, die wir nicht hatten? Hat überhaupt meine Einwandbehandlung funktioniert? Etc. etc. Also das anzugehen, und es ist nicht schlimm, es erstmal mit wohlgesonnenen Menschen auch anzugehen. Denn wenn ihr dann zu etwas schwierigeren Fällen kommt und ihr habt schon 10 umgestellt oder 15 und dann im Dialog sagt ihr vollkommen wahrheitsgetreu, Herr Müller, die letzten 15 fanden das, ne, sind wirklich überzeugt und gehen, die so sind wie Sie, ne, die haben sich alle auf diesen neuen Weg eingelassen. Also ihr werdet ein wesentlich souveräneres und faktenreicheres Gespräch führen können, wenn ihr die etwas komplexeren Fälle, und die komplexeren Fälle haben nichts mit einem Eurobetrag zu tun. Ja? Also das geht eher um die Wandlungskomplexität der Themen, die der Kunde hat. Also das in Iterationen zu machen, halte ich auch für einen sehr, sehr guten Weg, und da dürfen auch mal die einfacheren zum Start sein. Mhm. 2 Erfahrungsfragen, die ich immer auch gut finde, sozusagen als Abrundung dieser Vorbereitungsgeschichte, wenn man so eine Migration dann oder Transformation plant im Außenkontakt. Frage 1 ist, gibt es Ausnahmen, Robert nickt für die. Also das dürfen ja alle vorher mal miteinander diskutieren, und es kann ja Gründe geben. Ne? Den lassen wir dieses Jahr weg, das machen wir in 27. Keine Ahnung was. Ne? Aber fragt euch das bewusst, darum geht es mir. Und nicht im Gespräch denkt ihr, jetzt weiß ich auch nicht, mache ich da jetzt eine Ausnahme oder nicht, sondern fragt euch das ganz konsolidiert im Vorab. Gibt es Unternehmen und Kunden, da machen wir eine Ausnahme? Und wenn wir eine Ausnahme machen, wie sieht sie denn aus?
Ja. Ne? Und wer darf das entscheiden?
Richtig.
Weil das Dilemma habe ich manchmal, wenn ich mit neuen Kunden oder Interessenten im Gespräch bin und da Dinge gewünscht oder gefordert werden. Das sage ich dann meist, um einfach da ein bisschen Abstand zu bekommen, sage ich, bin jetzt in einer blöden Situation. Ich als Geschäftsführer könnte das jetzt natürlich entscheiden. Und da kann ganz viel Mist passieren.
Wenn der Chef das wollen Sie nicht.
Ja. Definitiv. Ja. Das will niemand, aber ja. Das passt dann halt, wenn der Vertriebsleiter oder der Geschäftsführer beim Kunden sitzt, der Kunde gibt Gegenwind. Und dann ist plötzlich wieder alles möglich. Auch das darf man vorher diskutieren.
Definitiv.
Ja.
Und ein letzter Punkt von mir in dieser Migrationsecke 2, hatte ich eben gesagt, ist, also einerseits gibt es Ausnahmen. Und jetzt wieder zurück in den Bereich, wo es eigentlich keine Ausnahmen geben soll. Gibt es Unternehmen, von denen wir eine Trennung in Kauf nehmen, wenn der denn den Nicht-Ausnahme, den Standardweg, den wir ihm rieren, den wir auch gerne mit ihm machen wollen. Aber wenn jemand partout da nicht hin will und sagt, nein, ich möchte da bleiben, wo ich bin. Und er ist nicht auf unserer Ausnahmeliste, ne? Führt das dann dazu, dass es zu einer Trennung kommt? Und wenn ja, bei wem? Auch das darf man sich fragen und darf da mal gemeinsam ein Bild entwickeln.
Ich möchte gerne noch einen ergänzen, weil das ist mein täglich Brot. Das höre ich relativ häufig. Und die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist, bin ich überhaupt in der Lage zu leisten? Wenn ich jetzt anfange, proaktive Dienstleistungen zu versprechen, die ich natürlich mit Tools und allen möglichen Schnatterradar unterstützen kann, aber Abweichungen müssen bearbeitet werden, Automaten müssen kontrolliert werden, bin ich überhaupt in der Lage, das umzusetzen? Weil wenn ich mit derselben Mannschaft, mit demselben Projektlast, die heute das liefern, was geliefert wird, jetzt plötzlich mehr liefern möchte und das auch noch argumentativ dem Kunden darlege und es auch noch irgendwo hinschreibe als Vertragsbestandteil, dann muss ich sicherstellen, dass ich auch liefern kann.
Definitiv, definitiv. Ein weiteres ja auch Argument für so eine schrittweise Annäherung, denn manchmal ist der Aufwand, der tatsächlich dann mit den neuen Services verbunden ist, ja auch erstmal gut gemeint und ne, man muss es auch nicht zu theoretisch machen. Aber wie viel Aufwand es denn letztlich tatsächlich ist, wenn man mal 20 Kunden in den Services hat und dann 30, stellt man wahrscheinlich auch beim Tun mehr fest als in Excel vorher, wenn ich irgendwo da 30 Minuten, da 10 Minuten etc. mir meinen Preis zusammenkalkuliert habe.
Ja, das ist das. Der reale Aufwand und das andere ist halt das Schwankende des Aufwands.
Und wie viele Ressourcen habe ich überhaupt zur Verfügung, um das zu machen? Egal, wie viel, ne? Wie viel da und jetzt.
Die Ressourcen, wenn gerade nichts ist. Bezahlen muss ich sie auf jeden Fall weiter.
Dazu raten wir jedem.
Definitiv. Nein, das ist ja, wir arbeiten ja nun mit einer gewissen Anzahl von Systemhäusern und wir sehen einfach Call-Statistiken, wir sehen die Statistiken im Monitoring und alles, was es da gibt. Und wir sehen eine regionale, ich hätte beinahe gesagt, Quatsch, eine saisonale Schwankung. Wir sehen massive Spitzen, wenn es bei Microsoft mal wieder nicht klappt und so weiter. Und das gilt es zu beachten und ich muss liefern können.
Ja, definitiv. Okay.
Und was aus meiner Sicht auch noch dazu gehört, aber ich weiß nicht, vielleicht hast du noch nach der Migration etwas. Ich wäre auch Freund dafür, dann die Dinge, die ich jetzt versprochen habe, auch irgendwie zu reporten. Auf einer sinnvollen Aggregationsebene.
Wir haben hier den Management Executive Senior Facilities Report. Nein.
Ah, du arbeitest jetzt im Konzern? Sehr gut. Ja.
Wir sind schon zwei, wenn ich in den Spiegel gucke. Das ist toll.
Aber high confident.
You know. Das ist natürlich richtig gerade und vielleicht gut, dass du es sagst, gerade wenn ich in dieser Umstellungsphase, also wenn etwas 3 oder 5 Jahre läuft, mag das ja eine andere Situation sein, als jetzt habe ich mal 30 Kunden umgestellt und wann nach der Umstellung, mal unabhängig von Report, vielleicht kann man es so ein bisschen erweitern, ne? Also was mache ich dauerhaft, um dem Kunden aufzuzeigen, was tun wir für dich? Und vielleicht könnte man sagen, Mensch, ne, wenn jemand umstellt und er jetzt im neuen Modus ist, dann machen wir immer nach, keine Ahnung, 8 Wochen oder 12 Wochen ein Gespräch, wo wir ihm aufzeigen, ob in unseren 4 Bereichen oder wie viele auch immer ihr habt, wo ihr den Kundennutzen aus Kundensicht einmal am Anfang besprochen habt, ist denn das wirklich so? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass das so ist. Ne? Also das, glaube ich, dürfte man sich mindestens nochmal als Zusatzgespräch Und auch Feedback vom Kunden, hat die Umstellung geklappt, sind denn deine Leute, können die überall, was auch immer, was man da abfragt. Ne?
Ja, weil wir dürfen ja folgende Situation nicht verdenken. Wenn es bisher ein rein oder größtenteils reaktives Zusammenarbeit war, dann hat der Kunde jede Störung mitbekommen. Er musste sich ja melden, er hat ja drunter gelitten. Wenn wir jetzt in einem Modus sind, in dem wir wirklich proaktiv arbeiten, das heißt Störungen verhindern, dann muss ich dem Kunden ja dennoch irgendwie sichtbar machen, was ich für ihn getan habe.
Total.
Weil ich werde ja weniger sichtbar. Und wenn ich weniger sichtbar werde, würde sich irgendwann fragen, ja, was machen die denn überhaupt mit meinem Geld den ganzen Tag?
Da hat er mir hier irgendwas versprochen.
Ja, und dann. Und ich sehe nichts mehr.
Das ist, ja. Das ist doch die Rechnung. Die Rechnung, stimmt. Das kann er.
Nein. Wir lachen jetzt gerade da drüber. Das ist ein
Mist. Das ist die Beziehungsebene zu halten und wirklich auch den Kundenblick drauf aktiv einzufragen und proaktiv zu vermitteln, was man getan hat, ist auf jeden Fall eine super Idee. Die Intervalle können sich verlängern, je nachdem, wie lange der Kunde in seinem neuen Modus glücklich ist. Aber mindestens mal nach Umstellung und am 1.2.26 starten jetzt dein Managed Server, Managed Firewall und Managed Endpoint, wie auch immer. Na, da kann man sich im Vorab überlegen, okay, mit jedem der Kunden, den wir umgestellt haben, führen wir ein, was auch immer wir es nennt, Gespräch nach 8 Wochen und zeigt dem Kunden mal, was alles Gutes geschehen ist für ihn. Definitiv.
Ja.
Robert, du hast die Hunde erwähnt. Ich befürchte, es stehen Pakete, ne? Pakete vor unserer Tür.
Und die Hunde fressen die jetzt auf oder ist die Tür noch zu dazwischen?
Also wenn sie nicht durch das teilweise Glas in dieser Tür gesprungen sind, da gibt es noch eine Trennung zwischen Paket und Hund. Ich hoffe, dass wir mit dem Thema dieser Umstellung euch Ideen an der Stelle geliefert haben, die hoffentlich in 2026 ganz, ganz häufig bei euch passieren wird, nämlich, dass ihr auf euer Portfolio schaut, dass ihr schaut, was machen wir selber, wo arbeiten wir mit wem zusammen und wie kriege ich meine Kunden von dem jetzigen Status auf eine faire Art und Weise in einen neuen Status. Wenn ihr da schon alle durch habt, setzt euch vor einen Baum, dann ist auch alles toll. Robert, vielen, vielen Dank für 2025 und sehr, sehr spannende Gespräche. Und in aller Offenheit, ich würde das fortsetzen wollen in 2026. Wenn du auch Lust hast, gucken wir mal, was man mit 19 denn so alles anstellen kann.
Ja, und es sind ja dann auch quasi nur noch 50 Folgen bis zur Rente.
Wird dieses Alter, wir müssen noch einen Politik-Podcast machen. Ich würde jetzt gerne drüber sprechen, ob das Lebensalter, in dem man die volle Rente hat, ob das sich irgendwann angehoben wird. Ah, na gut. Also es kommen zu wenige Nachwirkungen.
Wir müssen, Podcast
wir müssen machen, weitermachen. Ne?
Das auf jeden Fall. Immer heiter weiter. Nein, Quatsch. Ganz lieben Dank an alle Zuhörenden da draußen.
Absolut.
Ganz lieben Dank an dich, Olaf.
Vielen Dank. Robert, schönen Dank. Wie bitte?
Wir haben vorher nicht gesprochen, wann die Folge ausgestrahlt wird und ich hadere mit mir, ob ich schöne Weihnachten und guten Rutsch wünsche, aber jetzt ist eh vorbei. Bis zum nächsten Mal.
Im Januar.
Gut, dann wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr.
Ja, genau. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Start, habt schon euer Portfolio bearbeitet und sagt euch, das ist ja sensationell, dass sie jetzt mit diesen Ideen kommen, die beiden. Das ist ja Spitzenklasse. In diesem Sinne, eine gute Zeit dir, Robert, und euch allen.
Danke.
Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.
Ciao.